Weißt du, dass der Herr Herr ist, auch wenn wir es nicht zulassen? Das ist ein interessanter Gedanke. Er ist und bleibt Herr dieser Welt, dieses Universums, auch Herr über mich. Aber er erlaubt mir, dass ich das anerkenne und dass ich davon profitiere, indem ich ihn annehme und das Kraft, was es mir gibt, mich ihm unterzuordnen und seine Kraft für mich anzuwenden. Das erlaubt mich zu haben als Vorteil für mich. Aber ich muss es annehmen. Herr bleibt er trotzdem. Und eines Tages werde ich und wir alle den Knie beugen vor ihm. Und dann wird es getan aus Freiwilligkeit und aus Liebe und Dankbarkeit. Oder es wird getan aus Zwang. Weil er ist Herr. Und er bleibt es, egal wie wir es sehen. Danke, Herr.
Der Herr ist mein Lied und meine Stärke. Der Herr wahrt mein Heil und meine Rettung. Er ist mein Gott, der Herr ist mein Lied.
Der Herr ist hoch erhaben. In diesen Anbetungen heute, das ist interessant, wie es von Tag zu Tag anders ist, aber ich habe ihn hoch erhaben gesehen, dass mein ganzes Wesen ist davon erfüllt, wie hoch, wie herrlich, wie majestätisch, wie absolut wunderbar unser Herr ist und wie hoch er ist, erhaben über alle unsere Umstände, über unser Leben über alles. Halleluja. Oh Jesus, preis sei dir, Herr. Wir haben angefangen, in den Petrusbrief zu lesen. Ich habe schon zweimal über 1. Petrus gepredigt. Aber das lässt mich irgendwie nicht los. Es ist so voll, diesen Brief. Es ist einfach einer von den kleineren Briefen in der Bibel, aber es ist so dermaßen voll, dass ich noch einmal da reinschauen möchte. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückblicken. Erstens einmal in 1. Petrus Kapitel 1. Das heißt, wir sind erlöst mit das unvergänglichen Blut, das unvergängliche Blut Jesu Christi. Wir sind erlöst, wir sind erwählt vom Vater, wir haben eine neue Geburt, wir sind neu geboren, wir haben einen ewigen Leben, wir haben eine ewige Hoffnung, eine lebendige Hoffnung, heißt es. Wir haben so viel, wir haben eine unaussprechliche Freude. Unaussprechliche Freude ist unseres, ist uns gegeben durch den, dass wir vom Vater im Himmel auserwählt worden sind und erlöst worden sind, dass unser Vater im Himmel uns so wertvoll geschätzt hat, dass er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Jesus hat sein Alles gegeben, aber der Vater im Himmel hat ihm gegeben. Jesus hat es freiwillig getan, er hat alles gegeben. Aber eigentlich haben wir nicht nur mit Jesus zu tun, wo wir sagen können, naja, Jesus hat es getan, vielen Dank Jesus, sondern wir haben mit der ganzen Gottheit zu tun. Wir haben mit dieser ewigen, universellen Einheit Gott zu tun, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiligen Geist. Die waren sich absolut einig und der Vater hat gesagt, den wähle ich mir aus. Die wähle ich mir aus. Sohn, würdest du dein Leben geben für sie? Und der Sohn sagte, ja, Vater, tue ich gerne. Die sind mir genauso wertvoll, wie sie dir wertvoll sind. Halleluja! Das sind wir gegeben. Das ist unser Erbteil, eine ewige Erbteil, das uns niemand wegnehmen kann. Unantastbar. Unveränderlich, unerschütterlich in alle Ewigkeit. Und dann haben wir die Worte gehört, ja, in guten Zeiten und schlechten Zeiten. Nachdem hier in der Petrusbrief all das etabliert wurde, er sagt, so ist euer Stand im Herrn. So ist euer Stand im Herrn. Und dann sagt er, das Leben hier auf Erden ist wie Gras. Das ist ein Hauch. Es geht schnell vorbei. Es geht schnell vorbei. Du hast deine Tage, wo deine jungen Zeit, deine starken Zeit, du wächst und du gedeihst. Aber irgendwann mal wird das Gras verwesen. Es wird dann braun und ausgetrocknet und es zerfällt. Aber er sagt, das ist einfach ein Teil dessen, wie es ist. Das ist nicht eine Negativ, das ist eine Statement, das ist eine Tatsache. So ist der Mensch halt. Auch wenn der Mensch 900 Jahre gelebt hatte, war das immer noch nur ein Hauch. Ob wir nun 20 Jahre, 50 Jahre, 90 Jahre oder 120 Jahre zum Leben haben auf dieser Erde, ist das nur ein Hauch für Gott. Aber das, was er in uns tut und was er mit uns tut, geht so weit über diese Zeit hinaus und das ist alles hier in diesem Petrusbrief. Und er betont immer wieder, vergesst nicht, denkt dran, vergesst nicht, ihr seid mit dem Blut Jesu Christi erlöst, das ist unvergänglich, euer Glaube, der auf die Probe gestellt wird, ist kostbarer als das ganze Leben, als alles Silber, als allen Gold. Dein Glauben, der eigentlich ewig bleibt, ist mir so wichtig, dass ich das auf die Probe stelle. Wir werden geläutert. Amen. Ich denke, jeden Einzelnen von uns kann davon bezeugen. Ja, ich bin mindestens einmal durch eine Zeit der Läuterung gewesen. Manche von uns gehen mehrmals durch eine Zeit. Manchmal dauert es ein bisschen länger bei uns, bis wir eine Lektion lernen. Manchmal muss Gott noch ein paar Mal uns in derselbe Situation hineinbringen, bis wir es endlich kapieren. Amen. Aber diesen Prozess ist ein göttlicher Prozess. Es ist ein Prozess aus Gott heraus und zielt auf seine Pläne, die Erfüllung seiner Pläne für uns, nicht nur hier, sondern auch danach. Ich habe eine Predigt von Joyce angeschaut auf God TV vor ein paar Tagen. Und das war die Frauenkonferenz. Und die Frauen sind so begeistert von ihr. Und sie sagte, schaut auf den Herrn, schaut nicht auf deine Umstände. Du bist ein Überwinder. Du bist ein Überwinder. Was kann diese Welt dir antun? Du bist ein Überwinder. Ob du deine Überwindung in diesem Leben erfährst oder im nächsten Leben erfährst, ist nicht die Frage. Glaubst du Gott weniger, wenn du Probleme hast, als wenn es dir gut geht? Dann glaubst du auf der falschen Basis. Der Basis ist nicht, wie gut es mir geht heute, sondern der Basis ist das ewige Leben, das unvergängliche Blut Jesu Christi, der Tatsache, dass ich erwählt bin vom Vater, dass ich eine ewige Geschichte habe, dass ich neu geboren bin, so eine lebendige Hoffnung. Amen. Also die Einstellung, die wir haben und mit der wir durch das Leben gehen, ist äußerst wichtig. Nach dieser ganzen Erklärung hier in 1. Petrus fängt er an, uns ganz praktische Dinge anzuzeigen und zu erläutern. Er sagt, jetzt, dass ihr wisst, wer ihr seid im Herrn, jetzt, dass ihr wisst, dass das Leben hier auf Erden nur vergänglich ist, jetzt, dass ihr wisst, dass da eure Aufmerksamkeit nicht gesetzt werden soll, sondern auf das Ewige. Jetzt, dass ihr das alles wisst, jetzt, dass ihr sicher seid im Herrn, eure Identität ist klar in Jesus Christus, erwählt, gewollt, geliebt, gerettet. Nun, so legt nun ab. Ab Kapitel 2. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil. Da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Jetzt, wo du alles weißt, gib auf. Jetzt, wo du alles weißt, gib auf. Den Kampf, den du kämpfst, die Energie, die du investierst in deine Selbstbestimmung, in dass du nicht, dass du Ambitionen hast, dass du dich selbst behaupten musst, die alle diese Energie, die du dort investierst, sollst du anders investieren. Wir müssen uns nicht selbst behaupten. Wir müssen nicht schauen, dass wir doch irgendwie das schaffen, sondern was er sagt ist, liebt die Geschwister mit einer ehrlichen Liebe. Alle Neid, alle diese negative, selbstsüchtige Emotionen und selbstsüchtige Ambitionen legt ab, denn ich habe mehr für euch als das. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zum heiligen Priesterschaft, zum Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Auf Deutsch heißt es, zu ihm kommt. Kommt zu ihm. Auf Englisch heißt es ein bisschen anders und ganz interessant. Und es sagt, so wie du kommst zu ihm, so erbaust du dich selbst. Und das fand ich so toll. Erstens mal heißt es, kommt und tut es, kommt zu ihm. Also den lebendigen Stein, die die anderen verworfen haben. Die anderen wollen ihm nicht. Kommt zu ihm. Und so werdet ihr euch aufbauen in einen geistlichen Tempel, eine geistliche Priesterschaft, eine geistliche Zuhause für den Heiligen Geist, zu Opfern geistlicher Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den Bauleuten verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Es geht in diesem Brief um die Tatsache, dass ein Teil unserer Leben als Christen das Leiden ist. Das ist vielleicht eine Sache, die man ganz negativ auffasst und sagt, na, wieso? Siegeszug. Ich bin im Herrn Überwinder und so weiter. Ja, wenn du ein Überwinder bist, was hast du überwunden? Wenn es nichts zu überwunden gäbe, dann wärst du, warum ein Siegeszug? Du bist in dem Sieg, du überwindest, aber es gehört dazu. Warum? Weil Jesus für diese Welt ein Ärgernis ist. Die haben ihn verleugnet, die werden dich auch verleugnen. Du wirst Probleme haben in dieser Welt, besonders diese Art, wegen deinem Glauben. Steht an anderer Stelle, das werden wir auch noch lesen, es heißt, wenn du was Dummes tust und du leidest dafür, dann bist du selber schuld. Amen. Wenn du aber für die Gerechtigkeit leidest, dann ist das ein Leiden, der Gott gefällt, der Gott wohlgefällig ist. Wenn du aber leidest wegen deiner eigenen Dummheit, dann hat das keinen Wert in Gottes Augen. Dann hast du einfach das, was du bekommst, das, was du verdienst. Aber wenn du geduldig leidest wegen deinen Glauben und wegen für den Herrn Jesus, dann ist das ein Leiden, der ihm wohlgefällt. Und das ist ein Leiden, der deine Glaube auf die Probe stellt. Und dieser Glaube, der kostbarer ist als Silber und Gold, wird herauskommen als eine Kostbarkeit, die wir gar nicht verstehen. Ich denke nicht, dass ich das ganz verstehe. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt verstehen kann. Aber diese Glaube, die wir in uns tragen, ist eine Sache, der uns gegeben ist von Anfang an. Das ist eine Sache, der da ist, auch wenn du nicht wiedergeboren bist. Jeder Mensch kann glauben. Das ist eine Sache unserer Natur, unsere göttliche Abstammung. Das ist eine Sache, die Gott in uns hineingepflanzt hat. Ein Tier kann nicht glauben. Nur der Mensch kann glauben. Ein Tier ist, der macht, was er macht, weil er das einfach macht. Er ist so geschaffen. Ein Tier kannst du einige Sachen beibringen. Aber Glaube ist eine Sache, der nur in einem Menschen ist. Das Potenzial zum Glauben. Und das ist Gott so kostbar, dass er von nichts zurückschreckt, um das durchzubringen, durch diesen Läuterungsprozess, dass es wirklich wie pures Gold dasteht. Noch kostbarer als pures Gold. Das ist eine Sache, eine Ewigkeitssache. Und es ist gut, wenn wir das wissen. Es ist gut, weil das uns Kraft gibt, alles zu erdulden. Das gibt uns die Kraft, weiterzumachen, wenn es scheint, dass es kein Weitergehen gibt. Das gibt uns Mut und Hoffnung und das ist das, was wir mittragen in das ewige Leben hinein. Ihr, die an ihm glaubt, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich fand es toll, wie viele von den bekannten Versen aus 1. Petrus kommt. Weißt du das auch, diesen Vers, wo es heißt, durch seine Wunden sind wir geheilt, dass es aus 1. Petrus kommt? Das ist auch in den Zusammenhang das Ganze, was wir jetzt lesen. Ihr wart einst nicht sein Volk, nun aber Gottes Volk. Und einst nicht im Gnaden, sondern nun aber in Gottes Gnade. Liebe Brüder, ab Kapitel 2, Vers 11, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Heiden, damit die, die euch verleumden als Übeltäter, eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das ist interessant. Es sind Leute da draußen, die sagen, du bist ein Übeltäter. Das meinen sie auch in ihrem Herzen, du bist ein Übeltäter. Du tust falsche Dinge, schreckliche Dinge. Die Bibel will so unsere Kinder verführen. Der Bibel ist gefährlich. Ja, nicht die Bibel. Pass nur auf. Gefährliche Sache. So ist es in der Welt, in der Tat. Aber die sollen eure guten Werke sehen und Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Siehst du den Ewigkeitsaspekt in diesem Wort? Wann ist der Tag der Heimsuchung? Das passiert irgendwo in der Zukunft. Es kann sein, dass du dein ganzes Leben das ertragen musst. Und dein ganzes Leben lang musst du alle Ärgernis beiseite legen, alle Neid, all diese Dinge. Du musst dein ganzes Leben lang die Liebe leben in 1. Korinther 13. Die Liebe, die alles duldet. Die Liebe, die kein Buch führt über das, was gegen einem getan wird. Diese Liebe, der alles vergibt. Diese Liebe, der alles hofft. Diese Liebe, der niemals aufhört. Du musst vielleicht deinen ganzen Leben lang in dieser Liebe leben, obwohl die Leute dich verleugnen und dich als Übeltäter nennen und so behandeln. Seht ihr? Aber am Tag der Heimsuchung, wenn dieser Mensch nachher vor Gott steht, dann hast du dein Genugtun. Dann hast du dein Recht bekommen. Aber das ganze Ablegen hier auf diese Erde, wir haben einen Ziel, der so weit über dem hinausgeht. Wir müssen unsere Denken ändern. Wir müssen aufhören, für heute zu denken. Es geht weiter. Dann heißt es, seid untertan alle menschlichen Ordnung um den Herrn willen. Es sei den König als Obersten oder den Statthaltern. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr mit guten Taten, ich springe jetzt ein bisschen, ich lese nicht jeden Vers, dass ihr mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als die Freien und nicht als hätten ihr die Freiheit zum Denkmantel der Bosheit, sondern als die Knechte Gottes. Wir haben ein Zeugnis, der manchmal sehr schwer ist. Unser Zeugnis wird dadurch stark, dass wir uns unterordnen. Das ist interessant. Es geht dann weiter. Es geht um die Sklaven. Oder ich lese 17 zuerst. Ehrt jedermann, habt die Brüder lieb, fürchtet Gott, ehrt dem König. Ganz einfach, aber ganz prägnant, ganz voll. Und dann geht es um Sklaven in Vers 18. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter. Nicht allein die Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Wunderlichen ist ein gutes Wort. Die Bösen, die Widerlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand von Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechte Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um gute Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Das ist ein Wort. Das ist Gottes Wort. Das sind nicht meine Gedanken, sondern seine Gedanken. Das sind seine Gedanken, nicht meine Gedanken. Das heißt, Gott hat uns berufen, in den Fußstapfen Jesu nachzufolgen. Und es soll uns nicht wundern, wenn es tatsächlich so passiert, wie es ihm passiert ist. Amen. Der hat solche Sachen gelitten, seinen eigenen Leuten haben ihn verleugnet. Und zwar mehrmals und immer wieder. Und das hat er alles dulden müssen. Jesus, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber den anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden oder sind wir geheilt. Denn ihr wart wie die irrende Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Ich finde es so interessant, dass das jetzt in Zusammenhang mit sich unterordnen kommt. Jesus hat diese Unterordnung ausgelebt. Der ging mit Autorität durch das Leben, er verkündigte die Wahrheit, der übte seine Autorität aus in vielerlei Hinsicht, gegen Dämonen, gegen Krankheiten, gegen den Tod, gegen die Naturgewalten, aber er hat sich unterordnet. Erstens mal hat er sich dem Herrn, dem Vater im Himmel, unterordnet. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat sich die Obrigkeiten dieser Welt untergeordnet. Der hat seinen Steuern bezahlt. Der hat sie aus dem Mund, einen Fischmund geholt, aber der hat seine Steuer bezahlt. Und er hat sich in allen Dingen untergeordnet. Und wenn wir Philipper 2 noch in Erinnerung bringen, die Gesinnung Jesu, der hat der Form einen Sklaven, einen Jungen, ein Kind, ein Baby genommen. Nicht ein König, sondern hat sich den niedrigsten Stellen ausgesucht und Gott hat ihm erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Er lebte Unterordnung. Wenn die Leute ihm angeklagt haben, hat er nicht zurückgeklagt. Er hat das alles genommen. Alles genommen. Warum konnte er das machen? Weil er wusste, wer er war. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen ersten Petrus-Kapitel wahrnehmen. Und dass wir es im Glauben wahrnehmen. Denn wir sind ausgewählt. Wir sind sicher in unserer Identität in Jesus. Wir sind ewige Menschen und sein Ziel für uns ist ein ewiges Ziel. Wir müssen aus dieser Sicherheit heraus uns unterordnen. Nicht aus einer Unsicherheit heraus. Nicht aus einer Zerschlagenheit heraus. Wir müssen verstehen, auch wenn wir die schlimmsten Situationen erleben in unserem Leben. Und ich glaube nicht, dass jemand hier in so eine schlimme Situation lebt, wie eine Sklave in einem Hause von einem Meister, der ungut ist oder böse ist. Eine Sklave hat keine Rechte, kann sich nicht wehren, kann nichts tun. Und noch in dieser Situation sagt der Herr, tu alle Ärgernis von dir weg, ordne dich unter, diene mit deinem ganzen Herzen, auch wenn dein Meister schlecht ist. Nicht nur die Gütigen, nicht nur, wenn es dir wohltut, sondern wenn es dir schwer liegt, tu es. Und was verspricht er dann? Dein Glaube kommt hervor, kostbarer als Gold. Dein Ich werde dich dann erhöhen zur rechten Zeit. Demütige dich unter Gottes mächtiger Hand, dass er dich erhöhen kann zur rechten Zeit. Er versucht, uns in ein Verständnis zu bringen, in der wir anders leben können. Wir können anders überwinden. Ich lese die Mahnung jetzt an Männer und Frauen. Desgleichen sollt ihr Frauen euch eurer Männer unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Es gibt eine Methode, einen Menschen zu verändern, der absolut gegensätzlich ist zu dem, was wir meinen. Durch Unterordnung gibt es Kraft. Die Kraft Gottes ist freigesetzt, um Situationen zu ändern. Und diese Kraft ist nicht auf andere Art freizusetzen, sondern in Gottes Vertrauen, in Gottes Furcht, in Unterordnung, auch unter schwierigsten Bedingungen, kann man Gottes Kraft freisetzen in eine Situation zur Veränderung. Desgleichen ihr Männer in Vers 7, wohnt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Männer, wenn ihr klug seid, wenn wir klug sind, wenn wir nur klug werden würden, dann werden wir unsere Frauen ehren mit einer Ehre, wie Jesus seinen Vater ehrt, wie er den Heiligen Geist ehrt. Die Ehre, der innerhalb der Gottheit herrscht, soll in einer Ehe herrschen. Diese Ehre, diese Wollen, sie aufzuerbauen, sie zu lieben, sie zu schätzen. Es ist genau, wie es von den Frauen her kommen soll. Wenn wir uns alle unterordnen würden, auf rechte Art und Weise, und wenn wir aufhören würden, irgendwie zu kämpfen für irgendetwas, die wir meinen, haben zu müssen, zu sollen, zu wollen, dann könnte Gott in unsere Situationen einwirken und wirklich das hervorbringen, was er will. Die Kraft zur Veränderung ist eine Sache, die nur Gott tun kann. Kannst du durch deine Worte das Menschenherz von einem anderen ändern? Kaum. Aber ein Hauch der Offenbarung vom Herrn und wusch, es ist geschehen. Wir versuchen immer gegen die fleischlichen Mauern zu kämpfen, wo, wenn wir klug wären, werden wir lernen, uns zu unterordnen unter Gottes Wort, unter seinen Willen und seine Kraft freilassen, dass er die Situationen ändert. Oder auch nicht. Und wenn es oder auch nicht ist, dann müssen wir lernen zu sagen, Herr, wenn es dir wert ist, dann helf mir, dass ich es mit deiner Gesinnung ertragen kann. Helf mir, dass das, was du in mir jetzt probst und läuterst, Herr, dass ich das so lange erdulden kann, bis du fertig bist. Denn auf der anderen Seite will ich deine Pläne erfüllen, nicht nur hier. Ich will deine ewigen Pläne erfüllen, nicht nur hier. Vater, gib mir alles, auf das ich alles erfülle, wozu du mich berufen hast. Diese Berufung gilt nicht nur für diese Welt, es gilt auch für die Ewigkeit. Halleluja. Dann heißt es endlich aber, Vers 8, seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Preist dem Herrn. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hütet seine Zunge. dass sie nicht Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Das ist so klar für mich, aber so schwer in der Umsetzung, oder scheint schwierig zu sein in der Umsetzung, ist nicht schwer. Es ist nur eine Entscheidung, die wir machen müssen. Wenn wir die Entscheidung treffen, Herr, ich will deinen Weg gehen. Wir können das Kämpfen aufgeben. Wir können das Kämpfen aufgeben. Und wir können einander lieben. Wir können brüderlich miteinander. Wir vergelten nicht Böses mit Bösen. Wenn du mir was Böses antust oder mir was Böses sagst, ich muss es nicht erwidern. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich kann es ertragen. Ich kann es erdulden. Und ich kann dich mit Liebe begegnen. Meine Antwort auf das Böse kann das Gute sein. Es kann. Und es soll. Und wenn wir es so tun, dann haben wir überwunden, dann haben wir gewonnen, dann sind wir in den Siegeszug, dann ist unser Glaube gewachsen. Dann so wie wir zu ihm kommen, so bauen wir uns auf als lebendige Steine zu einem Hause für den Heiligen Geist. Umso mehr ich seinen Weg gehe, umso mehr wird er in mich, in mein Leben und durch mich wirksam sein können. Umso mehr hat er Freiraum, das zu tun, was er eigentlich will. Umso mehr ich kämpfe, umso mehr muss er mir widerstehen. Er sagt, nein, mein Kind, du hast es noch nicht geschafft. Ich will was anders für dich. Ich will was anders für dich. Und bis wir das lernen, haben wir immer das Gefühl, wir kommen einfach nicht vorwärts. Ich bin immer frustriert. Ich komme eigentlich nicht durch und ich habe keinen Frieden in meinem Leben und alles ist Mist. Und manchmal habe ich gute Tage, aber eigentlich, wenn ich zurückblicke, ist das meiste einfach dunkel. Das muss nicht sein. Die Entscheidung ist, okay Herr, ich gebe es auf, ich demütige mich und jetzt überlasse ich das dir. Mach du aus mich, was du machen möchtest, auf dass ich alles erfülle, wozu du mich berufen hast. Das ist wirklich so ein Schlüssel für uns geworden. Herr, ich will das erfüllen, wozu du mich berufen hast. Ich will meine Zeit hier nicht vergeuden. Ich will nicht nur Gold sammeln, ich will nicht nur Häuser bauen, ich will nicht nur Betriebe machen, ich will nicht nur beschäftigt werden. Ich will dein Wille. Ich will deine Pläne erfüllen. Ich will, dass du mit mir Geschichte schreibst in meine Generation. Ich will, dass wenn der nächste Generation kommt, dass die vorbereitet worden sind, weil ich meinen Teil gemacht habe hier. Ich habe einen Teil zu machen. Wir sind ein Teil seines Planes. Und wenn wir das tun, dann kann er alles mit uns machen, alles durch uns machen. Dann kann er seine Gnade ausgießen, wie er es eigentlich möchte. Dann kann seine Kraft durch uns fließen. Dann tragen wir den Königreich Gottes in uns und mit uns, egal wo wir gehen. Dann sehen wir, wie die Herrlichkeit des Herrn in unser Leben wirkt und durch uns in die Welt. Dann werden wir es sehen. Bis dorthin ist es nur ein kleines Stück wert. Werk. Wir merken, wenn wir es machen, dann sehen wir den Aufschwung im Geiste. Und dann verhärten wir uns wieder. Dann werden wir wieder enttäuscht. Und dann werden wir wieder anklagend. Und dann hören wir wieder der Klage des Feindes. Und oh, hast du gesagt, was er getan hat? Der hat wahrscheinlich dich gemeint. Dann kommen diese Anklagen. Und dann leben wir wieder im Fleisch. Dieser Zyklus ist da, Leute. Und wir müssen es erkennen. Wir müssen es erkennen. Wir dürfen Gott nicht abschieben, nur weil er ein Gebet nicht gehört hat, wie wir es meinen, dass er es hätte tun sollen. Wir dürfen das nicht. Wir müssen die Geduld des Glaubens lernen und sagen, Herr, dein Weg, nicht mein Weg. Und dann im Glauben voranschreiten und sagen, Herr, mit dir ist nichts unmöglich. Diese Einstellung ist nicht eine faule Einstellung. Es ist nicht eine passive Einstellung. Es ist eine aktive Einstellung. Ich tue Ärgernis und Neid und Bosheit von mir weg. Und was tue ich dazu? Dann lasse ich die Güte Gottes durch mich fließen. Dann lasse ich die Kraft Gottes durch mich fließen. Dann lasse ich die Kreativität Gottes durch mich fließen. Ich bin gehorsam Gott gegenüber, indem ich das abtue. Ich bin gehorsam Gott gegenüber, zu folgen, wenn er mir was sagt. Und wenn ich diese andere Sachen abtue, dann kann ich überhaupt hören, was er zu mir sagt. Dann fängt das Leben eigentlich an. Wir meinen, oh, wenn ich das aufgebe, dann bin ich tot. Dann bin ich nur eine Fußmatte für jeden anderen. Nee, nee. Dann fängt das Leben an. Dann kann Gott dich erhören. Dann kann er mit seiner übernatürlichen Kraft in deinem Leben wirken. Und dann fängt das Leben erst wirklich an. Eine andere sehr bekannte Stelle kommt jetzt in diesem Zusammenhang. Heiligt, schauen wir, wo das ist. Wenn ihr auch leidet, na, dann muss ich ab 12. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihre Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Und wer ist's, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschreckt nicht. Heiligt aber dem Herrn Christus in euren Herzen. Seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Gottesfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie eure guten Wandel in Christus schmähen. Seid alle Zeit bereit, eine Antwort zu geben für die Hoffnung, die du in dir trägst. Sehr bekannte Bibelstelle, eine von den Banner-Bibelstellen. Sei alle Zeit bereit, jemand das Evangelium zu geben. Seid alle Zeit bereit, aber in welchem Zusammenhang ist das? Wo kommt dann diese Bereitschaft her? Was willst du bezeugen? Was ist unser Zeugnis? Die, die dich schmähen, die dich verleumden. Was ist denn überhaupt dein Zeugnis, die du hier gibst? Was für eine Verantwortung willst du geben? Was für Rechenschaft willst du geben, die, die dich verleumden? Und sagen, weißt du, du kannst mit mir machen, was du willst. Meine Seele hat absolute Frieden, denn ich weiß, wer mein Herr ist. Ich weiß, mein Erlöser kommt und ich werde ihm im Fleisch sehen. Ich werde ihn sehen bei seiner Wiederkunft und ich werde ewig mit ihm sein. Du kannst machen, was du willst. Daran ändert sich nicht. Das ist der Zusammenhang, wo ich das hier finde. Das ist nicht nur einen, hey, lerne jetzt, wie du dein Zeugnis gibst und erzähle Leute, wie du zum Glauben gekommen bist. Das ist ein Teil, aber das ist nicht alles. Die Zeugnis, der aus der Tiefe kommt, ist ein Zeugnis, der geläutert ist. Eine Glaube, der mächtig ist und stark ist. Eine Sicherheit in Jesus. Egal, was meine Umstände sind. Egal, was Menschen dir antun. Das ist ein Zeugnis, der was hält. Ein Luftballonzeugnis ist eine, der nur auf seinen Umständen aufgebaut ist. Weil deine Umstände werden sich ändern. Du wirst gute Zeiten haben und du wirst hartere Zeiten haben. In unserer Gesellschaft, es geben Zeiten des Friedens, es geben Zeiten des Krieges. Es geben Christen, die mitten in einem Krieg leben. Es geben Christen, die in Situationen leben, die für uns total unerträglich werden. Und wir sitzen hier und wir kämpfen rum und sagen, oh Gott, bist du wirklich da? Unser Glaube muss auf was anders basiert sein als diese Welt. Wir müssen es zulassen, dass er unser Glauben auf die Probe stellt. Und wir müssen uns freuen drum. Wir sollen uns freuen, dass er das tut. Und wenn wir mal in schwierige Situationen kommen, freut euch, meine lieben Brüder, alle Zeit, wenn ihr in mancherlei Schwierigkeiten kommt. trials and temptations. Wenn ihr in Schwierigkeiten kommt, freut euch, liebe Brüder, liebe Geschwister. Tu es doch mal und klagt mich doch nicht immer an. Freut euch, denn ich bin dabei, in euch was zu machen, der kostbarer ist als Gold, der Ewigkeitswert hat. Mein Kind, lass es doch zu. Vertraue doch, dass ich dich wirklich lieb, dass ich dich wirklich erwählt habe, ich habe dir meinen eigenen Sohn gegeben, ich habe dir alles gegeben und du bist erlöst und das ist unverweslich. Das bleibt in aller Ewigkeit. Hab Mut, wir werden bald zusammen sein, denn dieses Leben ist wie der Gras. Bald werden wir zusammen sein, für immer und für ewig. Also mein Kind, lass es doch zu, dass ich ein bisschen an dir feile. Denn ich muss dich vorbereiten auf das, was kommt. Vertraue mir, dass ich dahinter bin, sagt der Herr. Und wenn wir das tun, dann haben wir überwunden, dann haben wir alles überwunden. Preis dem Herrn. Oh Jesus, ich danke dir für die Ermutigung in deinem Wort. Ich danke dir, Herr, dass du unsere Augen öffnest für die Ewigkeitsperspektive. Dass wir weiter sehen können als nur diese Welt. Und Herr, ich bitte dich um neuen Mut, uns zu demütigen vor dir. Ich bitte dich um neuen Mut, Vater, die Situationen zu erdulden und durchzuleben, in der wir uns befinden, Vater. Herr, schenk uns die Gnade, zu sehen, wie wir zu reagieren haben in jeder Situation, Vater, dass wir wirklich Ärger nicht von uns weggeben, dass wir unsere Rechte aufgeben, Vater, dass wir nicht mehr so beleidigt werden, auch gegen dich nicht. Jesus, wir geben uns dir hin. Wir wollen es. Wir wollen alles, was du für uns hast, auf das wir alles erfüllen, wozu du uns berufen hast, Jesus. Und Herr, umso mehr wir das sehen, umso ernster meinen wir es auch. Herr, danke, dass du mit uns gehst. Danke für jeden Schritt. So segne uns jetzt, Vater. Und helfe uns in diese Woche, diese Wahrheiten mehr und mehr zu verinnerlichen, Herr. Schenk uns Offenbarung deines Selbst, Herr. In diese Woche. Und helfe uns so zu leben, wie es dir gefällt. In Jesu Namen.
Meine Tränen, allen Schmerz. Zu dir komm ich, Vater. Wohin denn sonst? Es gibt keinen anderen Erlöser, der hilft in der Not. Der hilft in der Not. Schmerz nicht ganz verstehen.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freu ich mich in dir.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freu ich mich in dir.
Jenseits meines Verstands bleibt die Wahrheit doch bestehen. Du kannst mich wohl verstehen. Du kannst mich wohl verstehen.
Meine Seele singt meinem Schöpfer. Meine Tränen vor Freude statt Pein. Meine Ängste lösen sich langsam auf. Mein Herz kann ruhig sein. In deinen Armen, Vater, finde ich Geborgenheit. Ich bin gewiss, du liebst mich, Herr. Wirst immer bei mir sein. Wirst immer bei mir sein. Ich beuge mich vor dir in Anbetung, Gott, vor dir. Ich kann den Schmerz nicht ganz verstehen.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freue ich mich in dir.
Beuge mich vor dir.
Und dennoch freue ich mich in dir.
Du kannst mich wohl verstehen.